Wie komme ich zum Thema Stille? Ganz kurz. Ich habe einmal einen Vortrag über, mehrere Male, über mein Leben im Kloster gehalten. Kurze Auszüge draus. Weil so kommen wir zum Thema Stille auch und zu dem, was mich geprägt hat. Wie die meisten von euch wissen, ich bin vom, sage ich mal, von meiner Kindheit an katholisch erzogen worden und komme aus dieser Gegend hier, aus der Stadt. Die Stadt ist ungefähr so groß wie Bremerhaven, habt ihr so eine Vorstellung. Aber die ist viel schöner. So, das ist das Rathaus. So sieht die Altstadt aus. Das ist die Kathedrale, was da thront, ja? Und im Schatten dieser Kathedrale bin ich geboren. Ich bin eine Hausgeburt, sieht man auch. Und, und in dieser Stadt habe ich alle Schulen besucht und bin ich ins Priesterseminar gegangen und war ich dort. Und bin ich auch 3 Jahre Priester gewesen. Das ist untypisch, dass sowas passieren kann. Normalerweise werden die Priester an ein anderes Ende der Welt, sprich die Diözese, geschickt. Aber bei mir hat das alles gut funktioniert. Ja, noch einmal Marktplatz. Ja, ich bin eingetreten nach dem Abi in eine ordensähnliche Gemeinschaft der Oratorianer. Das ist der Gründer, 16. Jahrhundert. Hätte ich viel zu erzählen, aber ich verkneife mir das. Und die werden in Polen Philippiner genannt, auf der ganzen Welt, nur in Deutschland Oratorianer. Weiß nicht warum, aber ja, man dachte, es klingt besser auf Deutsch. Aber Philippiner kann man mit Filipinos verwechseln vielleicht. Das ist das Kloster, in dem ich gewesen bin. Und in diesem Kloster habe ich, lass mich kurz zusammenrechnen, 9 Jahre verbracht. Das ist der Philipp Neri, das ist ein Skulptor. Und ja, die Kirche gleich, die Kreuzkirche, von innen ist total modern ausgestattet, mit Mosaiken und ganz schön ist es. Da habe ich viele Tage und Nächte verbracht, auch mit Jugend, sind wir schon gleich beim Thema, Gebetsnächte, viel zu erzählen. Aber nur, dass ihr so einen kleinen Einblick habt. Und das Leben im Kloster. Um 5.30 Uhr wecken, um 6 Uhr Frühmesse, also in der Kirche, um 6.45 Uhr Meditation, eine halbe Stunde in der Hauskapelle. Wir haben in der Ausbildung Einleitungen bekommen, wie man meditiert. Es gibt verschiedene Schulen. Man durfte alles ausprobieren und für sich eine Methode finden. Und dann hat man über biblische Texte meditiert. auf sich diese Texte wirken lassen. Das sind verschiedene Methoden, da liest man den Text und versucht man sich so reinzufühlen. Das war Sommer gerade, Hochsommer. Und ich spüre die Hitze und die Sonne auf meiner Haut. Oder am Meer salzige Luft und eine Brise und ich höre die Wellen ein bisschen schlagen. Ja, und was ist da passiert? Und was sagt mir das letztendlich? Was ist da passiert? Was zum Beispiel hat Jesus gesagt? Welche Wirkung hatte das an die Menschen dort? Und wie empfinde ich das? Vielleicht fühle ich mich so wie der Mensch da, der geheilt wurde zum Beispiel. Oder die Frau, die zu Jesus gebracht wurde, weil sie dabei ertappt wurde, ja, als sie Ehe gebrochen hat. So ungefähr. Und dann zum Schluss, was sagt mir das? Dann gab es Frühstück, dann gab es Vorlesungen im Priesterseminar. Um die Mittagszeit Tagesgebet, da hat man Psalmen gelesen oder gesungen. Und dann gab es Mittagessen, Zeit zur freien Verfügung. Moment, wie lange es war? Okay, 1 Stunde 45 Minuten. Und dann gab es Zeit für Studium, das hieß Silentium Sacrum, die heilige Stille. Nein, Studiorum, Stille zum Studieren. Was heißt das? Da wurde nicht gequatscht in dieser Zeit. Da lief kein Radio oder CD-Player gab es nicht, aber Kassettenrekorder damals. Sondern jeder soll lesen, arbeiten, studieren, schreiben und darf einfach Räume haben. Wir haben nicht so wie heute, jeder hatte als Student seine Studentenbude, sondern im ersten Studienjahr waren wir zu 6 in einem Zimmer. Okay. Und dann ab vierten Studienjahr, also nach dem welchem Semester? Nach dem sechsten Semester? Da war das so, dass wir zu zweit auf einem Zimmer waren. Und das war schon super. Ja. Aber auch da, ich hatte einen auf dem Zimmer, der hat einfach eine Säge rausgeholt und Bretter gesägt während dieser Studiumszeit. Ich habe gesagt, spinnst du oder was? Ja. Dann hat er Hämmer rausgeholt und Nägel und hat irgendwas gebastelt. Ja. Also, aber okay, er hat es abgestellt, das war das Wichtigste. Und dann gab es eine Zeit, jeden Tag, für persönliches Bibelstudium, eine Stunde. Was heißt das? Persönliches Bibelstudium bedeutete nicht, dass ich da jetzt lese, wo ist das entstanden und was sagten verschiedene Bibelausleger dazu. Nein. Ich lese das, ich versuche mich da reinzufühlen in das. Das war nicht Meditation, aber ich lese das für mich erstmal. Nicht dafür, dass ich das lerne und weiter was zu erzählen. Für mich, persönliches Bibelstudium. Das war interessant. Dieses Studium bei diesem Silentium Studiorum unterschied sich von diesem, weil ich das gelernt habe für mein Studium. Da hatte ich bestimmte Vorgaben auch. Da gab es ein Skript oder was auch immer oder irgendein Kommentar oder ein Buch, was ich gelesen habe. Und hier war das nur für mich. Okay, nach dem Abendessen gab es auch Abendmesse oder einen Vortrag. Das hat meistens wir haben ihn geistlicher Vater genannt. Er hat zum Beispiel einen Vortrag über Meditation gehalten oder er hat einen Vortrag gehalten über geistliche Hygiene. War verschiedenes. Oder über Ignatius von Loyola hat er referiert. So, dann gab es um 21 Uhr in der Hauskapelle ein Abendgebet und dann war Zapfenstreich. 22 Uhr Nachtruhe, das hieß Silentium Sacrum. Einmal in der Woche gab es Ausgang, so wie im Gefängnis fast, ja. Aber nicht eine Stunde, sondern von 14 bis 17 Uhr. Das war ein freier Ausgang, aber zu zweit. Interessant, ja. Zu zweit. Ich war die Ausnahme, ich durfte immer alleine. Aber okay. Ich habe einfach außer klösterliche Aktivitäten gehabt. Mein Zuhause war zwei Straßen weiter. Und ich war ab vierten Studiumjahr war ich Gefängnisseelsorge im Jugendgefängnis. Und ich hatte immer einmal in der Woche Religionsunterricht. Und ich genoss großes Vertrauen, weil ich da so viel unterwegs war und auch mit Jugendgruppen habe ich da ein, wir hatten an der Kirche dort ein Oratorium, das war sowas wie Theater, genauso aufgebaut. Und da haben sich verschiedene Gruppen getroffen, die haben Theater gespielt oder Bands haben da geprobt und ich habe das geleitet, als Student noch. Ja. Und wir hatten auch noch andere Gruppen, eine Gemeindeerneuerungsbewegung. Und in dieser Gemeindeerneuerungsbewegung ging es eben um persönliche Beziehung zu Jesus, Bekehrung, Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft. Die haben sich immer einmal in der Woche getroffen. Und so, dass ich da nebenbei auch das geleitet habe als Student. Ich hatte viel zu tun, deshalb musste ich viel beten, sage ich mal so. Und das hat mir immer geholfen. Okay, war das alles? Ja, vielleicht noch ein paar Bilder aus der Kirche, mit Prozessionen, Gottesdiensten, also viele schöne Momente auch dabei. Weihrauch habe ich nicht mitgebracht, weil ich es nicht mitgenommen habe. Okay, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Bringst du mit? Ja. Weihrauch? Ja, bitte. Ja. Ja. Okay. Gut, und was ich sagen möchte, jeder von uns ist geprägt. Egal aus welcher Gegend dieser Welt er kommt, aus welcher Familie, aus welcher religiösen Gemeinschaft. Es kann auch eine sein, die nicht christlich ist. Aber selbst wenn wir aus christlichen Kirchen kommen, sind wir anders gepolt, anders geprägt. Aus dem katholischen Bereich kennt man das so, dass man eher auswendig gelernte Gebete kennt. Man geht in die Kirche, da gibt es irgendeine Andacht und man geht zum Gottesdienst. Aber das Persönliche spielt sich auf einer etwas anderen Ebene, sage ich das mal so. Und ich sage das neutral, ohne es zu benennen, ob es positiv oder negativ ist. Auch die Auch die Frömmigkeit der evangelischen Kirche ist etwas anders. Und bei den Freikirchen ist es noch ganz anders. Also ich habe als im Kloster schon und in diesen Gemeindeerneuerungsgruppen zum ersten Mal so etwas kennengelernt wie persönliches Gebet mit eigenen Worten. Zum ersten Mal habe ich Glaubenszeugnisse gehört, Glaubensberichte. Und zum ersten Mal, dass man die Bibel den Menschen in die Hand steckt, damit sie sich mit ihr beschäftigen oder meditieren, biblische Texte. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Aber für einen Freikirchler wie einen gemeinen Baptisten ist es ganz schwierig, ein Gebet, was vorgefertigt ist, immer wieder zu beten. Oder ein auswendig gelerntes Gebet. Ich kenne Gemeinden, die große Probleme hatten, die sind auf die Barrikade gegangen, weil ich eine Predigreihe über Vater Unser gehalten habe und wie im Gottesdienst einmal im Monat Vater Unser gebetet haben. Da haben sie vorgeworfen, der Pastor, das ist ein Rückfall in das Katholische. Ja? Okay, deshalb habe ich die Predigreihe gehalten und dann war Schluss mit diesem Vorwurf. Ja? Also es gibt so ganz komische Sachen. Ich möchte nur sagen, wir können alle voneinander lernen. Ich mag und schätze die Frömmigkeit und Traditionen und Spiritualität der katholischen Kirche, auch der evangelischen, sogar der orthodoxen, wo das Bildhafte eine große Rolle spielt und das Geheimnisvolle, die Gebete, die wie ein Rauch zu Gott steigen, Johannes Offenbarung kann man nachlesen, das ist symbolisch gemeint. Das ist schon was Schönes, ja. Also nicht nur, dass man, wenn man Pech hat, sitzt man in einem Gebetsraum und riecht nur die Jacken. Verschwitzte Jacken. Oder Schuhe. Wenn welche auf die Idee kommen, dass sie auf einmal barfuß beten sollen. Ich will das nicht lächerlich machen. Ich möchte nur sagen, das sind ganz verschiedene Ebenen. Und manchmal ging mir das auf die Nerven, wenn einer so frei Schnauze gebetet hat und man hatte das Gefühl, er findet nie das Ende. Und das war so ein Geplappere. Da habe ich immer an die Bergpredigt gedacht. Jesus hat doch gesagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Denn die haben schon ihren Lohn bekommen. Kurz und knackig. Auch manchmal in der Stille. Manchmal dieses sich verkneifen eines längeren Gequatsche im Gebet, weil man sich verpflichtet fühlt. Alle erwarten jetzt von mir, weil ich Älteste bin, dass ich bete. Pusteblume, da muss man nicht beten. Einfach stille bleiben auch. Gott hat mir nichts ans Herz gelegt, dann bete ich jetzt nicht laut. Dann strecke ich mich in der Stille nach Gott. Da meine ich, da haben wir als Freikirchler viel zu lernen von den anderen. Auch die Stille zu schätzen. Ich stelle das ein bisschen zur Seite. Das ist zwar schön, aber nicht, dass ich wieder katholisch werde. Ja? Komme morgen nach Hause, meine Frau sagt, wo bist du gewesen? Ja, also wir kennen und sollen lernen voneinander. Und dass wir als Freikirchler lernen, kennen und sollen, ist Stille. Grundsätzlich als eine Glaubensgemeinschaft, als eine Kirche und dazu noch in dieser Zeit, in der wir leben. Gut, das war eine kleine Einleitung. Jetzt kommen wir noch einmal zu dem, was wir schon besprochen haben. Hier in diesem Bereich hier müssen wir Stille und Gebet haben. Das integrieren. In welcher Form auch immer. Kommen wir zum Schluss dann später über die verschiedenen Formen und Vorschläge, die wir haben können. Aber das muss hier, es müssen Bereiche der Stille und des Gebetes sein. Die Bereiche der Meditation, dass wir Gottes Wort auf uns wirken lassen. Das muss nicht immer so sein, dass wir uns berieseln lassen von Leuten, die uns anpredigen, sondern wir lassen nur das Wort Gottes sprechen. Wie wäre es, wenn wir uns getroffen hätten und wir lesen einfach Stück für Stück das ganze Johannesevangelium. Ohne Kommentare, dazwischen Pausen für Gebet, Stille. Das wäre eine interessante Übung. Ist mir jetzt eingefallen, aber muss ich das machen? Okay. Und in diesen ganzen Phasen des Christseins, wovon wir vorher gesprochen haben, am Nachmittag, das muss alles auch umhüllt sein vom Stille und vom Gebet. Und das muss man als Christ hier am Anfang, nach der Bekehrung, nach der neuen Geburt, als einer der festen Bestandteile eines christlichen Lebens lernen. Was? Ich soll Stille lernen? Ja. Das ist nicht selbstverständlich, dass jeder Stille sitzen kann. Und ich spreche hier nicht von den Hyperaktiven, sondern von den ganz Normalen. Das muss man aushalten und damit auch lernen. Also das ist in diesem ganzen Kontext. Das ist nicht nur irgendwo ein Bereich in der Nische, irgendwo hier. Das gehört mittendrin und drumherum. Das ist wie ein Fluid, wie ein Wasser, in dem wir uns bewegen. Unser Element der Stille und des Gebetes. Und da kommt auch Gottes Wort besser an bei uns. Okay. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen flüchten vor der Stille. Überlegt es euch selbst, wie viele Minuten, ich übertreibe nicht, ich rede nicht von Stunden, wie viele Minuten am Tag seid ihr stille und genießt ihr Stille? Wir leben in einer Art Horror Vacui, heißt es auf Lateinisch, Angst vor der Leere. Man denkt, wenn es Stille ist, dann ist das eine verlorene, leere Zeit. Da wird man fast krank, wenn es stille wird. Dann wird es kribbelig einem, ja? Und kriegt sozusagen Feuer unter dem Hintern und muss aufstehen und was gleich machen, vielleicht einen kleinen Abwasch oder so, ja? Muss nicht sein. Wie bekommen wir mehr Stille? Persönlich, aber auch in den Gemeinden. Und Stille, diese Stille, wenn wir sie bekommen wollen, da müssen wir vorne uns klar sein, hat mit Disziplin zu tun. Die Jüngerschaft heißt auf Englisch die Jünger, Disciple. Das Wort Disziplin ist schon drin. Wenn man Jünger Jesu sein will und ein Christ, bleibt ein Christ nur, wenn er Jünger Jesu ist und er wird bis zum Ende seines Lebens lernen, dann ist es angesagt, dass er diszipliniert lebt. Und dass Disziplin hat mit allen Bereichen zu tun, unseres christlichen Lebens. Disziplin. So, was haben wir denn hier? Zu einem Mönch kamen eines Tages in großer Hektik mehrere Geschäftsleute. Und sie fragten ihn, was für einen Sinn siehst du eigentlich in der Stille? Und er war gerade dabei, Wasser zu schöpfen aus einem tiefen Brunnen. Und er antwortete lächelnd den Besuchern, schaut in die Zisterne, was seht ihr? Die Geschäftsleute blickten in die Tiefe der Zisterne und sagten, wir sehen gar nichts, das Wasser bewegt sich da. Nach einer Weile forderte der Mönch, sie noch einmal reinzuschauen. Sie guckten da rein und sagten, jetzt sehen wir uns selbst. Genau, das Wasser hat sich beruhigt. Auf einmal spiegelten sich ihre Gesichter dort in diesem Wasser. Und der Mönch sagte, als ich vorher Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig. Jetzt ist es aber ruhig geworden. Und genau das ist die Erfahrung der Stille. Dass unsere beunruhigten, aufgebrachten Gedanken, Gemüte, Körper, Seelen auf einmal ruhig werden. Und da sehen wir uns selber. Wir können uns selber sogar besser wahrnehmen, wenn wir in die Stille kommen. Bei Bonhoeffer war in irgendeinem Lied oder Gedicht, dass unsere aufgeschreckten Seelen irgendwas auch, ja, dass wir auf einen ruhigen Ast kommen. So ist es auch, ja. Unsere Seelen können aufgeschreckt werden durch Aufregung, durch irgendwas, was wir erlebt haben, auf den Arbeitsplatz oder zu Hause, wie auch immer. Deshalb brauchen wir Stille. Und auch wenn sie nur manchmal schwer zu verkraften ist, die Stille, denn da müssen wir uns mit etwas konfrontieren vielleicht. Da müssen wir vielleicht etwas loslassen. Da muss die ganze Anspannung weg. Und das zu entdecken, ist ganz wichtig. Stille, diese Erfahrung der Stille, man sieht sich selber und das hat, das ist wichtig und das hat mit Gott zu tun. Stille entdecken, persönliche Spiritualität finden und ausleben. Ein Bibeltext dazu natürlich, aus dem Markus-Evangelium, nach der Einheitsübersetzung. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt haben. Da sagte er zu ihnen, komm mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Herr, du bist der Herr deiner Gemeinde. Du willst die nach vorne Drängenden und du willst die Zögernden, die Kämpfenden und die Bremsenden zugleich haben. Sorge dafür, dass keiner den anderen aufgibt. Denn nur gemeinsam haben wir die Wahrheit, dich. Keiner hat dich alleine. Und so bitten wir dich, himmlischer Vater, dass du uns diesen Text erschließt, verständlich machst, damit dieses Wort in uns lebendig wird und sich verankern kann in unserer ganzen christlichen Existenz. Amen. Kurz 5 Schritte, um Stille zu entdecken. Stille entdecken. Das ist zuerst ein Entschluss. Stille entdecken, sich jemandem mitzuteilen, sich von Menschen Aufgaben lösen, einen ruhigen Ort aufsuchen, die Ruhe aktiv suchen und Stille entdecken als Geschenk für andere. Stille entdecken, indem ich mich jemandem mitteile. Das ist auch so eine Sache. Es ist nicht so einfach, sich jemandem mitzuteilen. Ich behaupte es, ich glaube mit Berechtigung, dass Männer es schwerer fällt, sich jemandem mitzuteilen. Wenn ich mich irre, dann lasse ich mich gerne korrigieren. Aber die Frauen haben es leichter. Ich hätte hier erwartet einen Applaus von den Frauen, aber okay, gut. Auf jeden Fall, ich komme zur Ruhe, wenn ich einen Ort finde, wo ich mitteilen kann, und zwar auch als Mann. Wenn ich jemanden finde, bei dem ich meine Mühe abladen kann. Jeder braucht einen Ansprechpartner. Und wir Männer sind manchmal zu stolz, um das bei einem anderen Menschen abzuladen, sogar beim Menschen seines Vertrauens, Ehepartner zum Beispiel. Das ist manchmal schwierig. Manchmal scheuen es auch die Frauen, ihrem Ehemann was Belastendes zu sagen, um ihn nicht noch mehr zu belasten. Manchmal schämt man sich oder wie auch immer. Und wenn man das zu lange mit sich trägt, dann erschöpft man irgendwann und irgendwann ist man ausgebrannt. Kann man nicht mehr. Die Jünger Jesu waren so beeindruckt von all dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Die waren mit ihm doch unterwegs, dass sie Zeit brauchten, um das Jesus mitzuteilen. Ist was? Okay, wenn du was brauchst, sag's Bescheid, ja? Okay. Ah, sag nicht, dass das stört. Okay. Ah, Leute. Einfach Luft anhalten, das wird nicht lange dauern, ja. Mach die Tür kurz auf, ja? Ja, genau. Also, Wir können uns anvertrauen. Und am besten ist es, wenn wir uns als Christen jemandem anvertrauen, der all das, was wir erlebt haben, mit angesehen hat. Und da gibt es nur einen, nämlich Gott. Wir teilen uns Gott mit, der das alles mit angesehen hat. Und wir brauchen gar keine Angst zu haben, er wird das weitererzählen. Das können wir auf jeden Fall tun. Und wir wissen, da ist einer, der uns versteht. Wir können mit allem zu ihm kommen. Wir wissen das theoretisch, aber oft gehen wir nicht. Oder wenn wir zu ihm gehen, dann texten wir ihn so zu, dass er sozusagen nicht zum Zuge kommt. Und das ist nie der Sinn der Übung. Er weiß ganz genau, es ist vielleicht gut, manchmal das auszusprechen. Aber manchmal ist es gut, und mir geht es zumindest so, manchmal, da habe ich keine, wie soll ich sagen, keine Lust ist kein richtiges Wort, aber ich kann das alles nicht in Worte fassen. Dass ich mich einfach so hinschmeiße, hinsetze und sage, Gott, so, da hast du mich jetzt, ja. Und mit all dem, was ich erlebt habe. Und ich mache nur so punktuell die Begegnung, die Sitzung, das Gespräch. Als ob ich das abwerfen würde. Steht in der Bibel, werft alle Sorgen auf ihn. Und werf und behalte das nicht. Nicht hier mit einem Gummiband und versuchen zu werfen, sondern richtig, dass es wegkommt aus der Hand. Und das ist der Sinn der Sache, dass wir das abladen bei Gott. Und dass wir frei werden. Und von Jesus und von seinen Jüngern können wir lernen, wie wir das tun. Jesus wollte den Jüngern das beibringen. Deshalb sagte, dass sie an einen ruhigen Ort gehen sollen, damit sie sich etwas ausruhen können. Sie haben das vielleicht so nicht gemerkt. Vielleicht waren sie so high in dem Ganzen, was sie gesehen und erlebt haben. Sie würden noch weitermachen bis zum Umfallen. Jesus hat aber geguckt, dass es denen gut geht. Jesus hat auch mal gesagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wir werden Ruhe finden für unsere Seele, wenn wir zu ihm kommen, weil wir geplagt sind und weil wir Lasten tragen, die uns manchmal zu schwer erscheinen. Und dann finden wir Ruhe. Wir gehen nicht zu McDonald's, wenn uns das so plagt, ja? Wir gehen nicht irgendwo hin, sondern wir gehen zu ihm. Und das ist ganz wichtig, die Adresse muss stimmen. Kommt zu mir. Bei ihm dürfen wir einfach erschöpft sein. Bei ihm dürfen wir auch schwach sein. Bei Jesus dürfen wir am Ende sein. Deshalb hat er das gesagt. Vielleicht um unseren Stolz zu brechen, vielleicht um uns eine Brücke zu bauen, kommt zu mir. Also das ist aktiv. Dass wir uns auf den Weg machen, kommt zu mir. Vieles in der Bibel ist so gemeint. Kommt zu mir. Wenn ihr krank seid, wenn es Kranken unter euch gibt, was sollen sie tun? Die Ältesten rufen. So ist es. Nicht die Ältesten, dass sie Rätselrattel machen. Wer könnte krank sein in der Gemeinde? Sondern der Kranke meldet sich bei den Ältesten. Und er bittet um ein Gebet, weil er so große Hoffnungen drauf setzt. Weil er weiß, dass Gebet ihm hilft. Ist jemand fröhlich unter euch? Was soll er machen? Singen steht da. Okay? Dann singe einfach, wenn es dir gut geht. Aber wenn du beladen bist, wenn es dir schwer geht, geh zu Jesus. Wir dürfen uns bei ihm fallen lassen und ausruhen. Und das finde ich wunderbar. Wir müssen nicht funktionieren. Wir können auch mal richtig aufs Gesicht fallen, sozusagen, bei Gott. Das ist auch eine Gebetshaltung in der Bibel, die wird selten bei uns praktiziert, vor allem nicht in den Gottesdiensten. Ich mache das zu Hause oft, dass ich so bete. Es ist für mich einfacher als zu knien. Apropos knien, da habe ich mir eine Kniebank angeschafft. Das kann man auch wunderbar machen. Auch diejenigen, die haben kaputte Knie, kenne ich auch so. Es ist eine Haltung der Demut, Diese Haltung, wo ich vor Gott aufs Gesicht falle, ist die Haltung, ich bin fix und fertig. Und ich liege richtig flach. Man kann, das hat alles eine Bedeutung, alle Gebetsgebärden. Ich teile mich jemandem mit. Stille entdecken, sich bei ihm ausruhen und fallen lassen. Das Zweite, ich kann Stille entdecken, indem ich mich von Menschen oder von Aufgaben löse. Ja. Von manchen Menschen kann man sich schlecht lösen. Hier ist nicht die Rede von Scheidung. Ja? Okay? Ich löse mich für eine gewisse Zeit von Menschen, von Aufgaben. Es gibt Menschen, die können ohne Punkt und Komma reden. Und irgendwann es ist es zu viel. Muss man sich mal lösen, sagen, sorry, ich muss da was erledigen. Und das ist auch nicht gelogen, denn erledigen ist, ich löse mich von diesen Menschen, das will ich erledigen und ich brauche ein bisschen Ruhe. Eine Zeit des Alleinseins ist einfach nötig. Und das hatte sogar Jesus, Gottes Sohn, nötig gehabt. Und das schenkt er uns, kann man so sagen. Kommt jetzt mit. Wir gehen gemeinsam, um Ruhe zu genießen. Ungelöste Aufgaben finden eine Lösung, wenn wir uns vom Erwartungsdruck lösen manchmal. Manchmal denkt man, ich habe so viel zu tun, ich muss irgendeine Sache jetzt erledigen. Und man kämpft krampfhaft. Wie wäre es, das erstmal sich davon zu lösen, Pause machen, Stille suchen. Und dann merkt ihr später, wenn ihr kommt, auf einmal seid ihr frischer im Kopf und das geht viel schneller, man ist viel kreativer. Ich mache das oft so, ob das Predigten oder was auch immer, wenn ich merke, ich trete auf der Stelle, ich gehe eine Runde spazieren oder ich gehe mir die Gedanken durchpusten da am Deich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder ich gehe in den Garten, ein bisschen jäten oder so. Ja? Das tut gut. Ja. Einmal Reifen wechseln, mitten im Sommer Winterreifen und zurück. Ja. Okay, gut. In der Bibel ist die Rede auch davon, dass Gott uns zu sich nehmen will, so wie ein Baby an die Brust. Dass wir können so stille werden wie ein Baby an der Brust stillende Mutter. Das schreiende Baby auf einmal wird ganz ruhig. Es ist satt, geborgen. Kann man sich auch so vorstellen, solche Stille. Ich werde bei Gott auf einmal beruhigt, weil ich da geborgen bin. Und auf einmal fühle ich mich so umsorgt. Bei Gott können wir wie solche gestillte Kinder sein. Und das finde ich wunderbar. Jesus stieg öfter auf einen Berg und öfter hat er mit seinen Jüngern gebetet und alleine. Wofür hat uns Jesus in erster Linie berufen? Er setzte die 12 ein, die er bei sich hatte und die er dann aussenden wollte, damit sie predigen und mit seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Jesus liegt viel mehr daran, dass wir in seiner Nähe sind, als dass wir für ihn etwas tun. Es ist ein gewagter Satz. Ihm liegt viel mehr daran, dass wir bei ihm sind, in seiner Nähe, als dass wir ständig was tun. Schaffen, schaffen und schaffen. Bei ihm sein. Und dann werden wir, auch wenn wir was tun bei ihm, das verlängert sich leichter. Einmal am Sonntag bei ihm sein und die ganze Woche schuften, das ist zu wenig. Da brauchen wir viel kürzere Phasen und Zeiten, dass wir immer wieder zu ihm hüpfen, sozusagen. Das brauchen wir. Dass wir diese Balance gewinnen. Ansonsten stehen wir in der großen Gefahr, krank zu werden. Bei ihm sein, also die Lasten ablegen, bei ihm verschiedene Lasten, die Lasten der Verantwortung, als Vater, als Mutter, als Gemeindeleiter, als Gemeindepastor, als Kassierer, als Fußballwart. Da gibt es verschiedene ehrenamtliche Aufgaben, die man noch alle haben kann. Auch die Last der Krankheit, die Last der Ehe, manchmal die Last der Jahre, weil man merkt, dass man älter wird, erschöpft. Die Last des Alleinseins oder die Last der Schuld, die man auf sich geladen hat. Man könnte manchmal sagen, ich bin des Lebens müde, ich kann nicht weiter. Dann mach doch Pause, komm zur Ruhe, das ist wichtig. Und löse dich von deinen Aufgaben oder manchmal von irgendwelchen Menschen, die dich auffressen möchten. Auch in einer christlichen Gemeinde. Ich weiß, wovon ich spreche. Hätte ich das nicht verwirklicht, dann wären meine Ohren schon längst abgeknabbert. Weil es Leute gibt, einfach, die nur erzählen und ohne Punkt. Bevor sie den nächsten Punkt machen, haben sie schon nächstes Thema. Da muss man sich von ihnen lösen können. Und zwar auf eine elegante Weise wie ein Gentleman. Das geht. Das ist eine Übungssache, ohne dass man jemanden abwertet. Es ist so, weil der andere Mensch kann nicht aufhören zu erzählen. Ja, es gibt's. Das nächste. Stille finden, indem ich einen ruhigen Ort finde. Dass ich mich löse von etwas oder von jemandem. Das ist das eine. Aber wo gehe ich hin? Wo finde ich diese Ruhe? Wo finde ich einen solchen Ort? Und Jesus hat hier gesagt, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und ruht ein wenig aus. Markus 6, 31. Und sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um alleine zu sein. Orte der Ruhe helfen uns, stille zu sein. Als Jugendliche, da bin ich immer auf dem Weg zur Schule, bin ich immer in eine Kirche gegangen, war immer still. Das war interessant, da waren viele Schüler, die da einfach kurz in die Bank sich hinsetzen oder hinknien, 5 Minuten, 3 Minuten. Das war so, bevor ich weitergehe, erstmal, ja, und dann weiter. Oder ist das eine Bank unterwegs? Irgendwo in einem Park oder einfach an einer Haltestelle, warum nicht? Irgendwo. Oder wenn man schon irgendwo angekommen ist. Ort der Ruhe und Orte der Ruhe helfen uns, diese Stille zu entdecken. Für die Jünger war das eine Bootsfahrt. Das wäre auch was, zur Arbeit eine Bootsfahrt zu machen, so mit Rudern. Aber manchmal ist das ein längerer Spaziergang. Oder manchmal braucht man mehr. Vielleicht 2 Tage im Hotel zu verbringen. Hotel hier in Hagen oder woanders. Ja. Ruht ein wenig aus. Wer keine Pausen mehr hat, der ist oft undankbar. Auch Gott gegenüber. Wer sich solche Orte nicht aussucht oder verordnet. Orte der Ruhe helfen einfach, diese Stille zu entdecken. Und ich habe in meinem Leben verschiedene Orte immer gefunden. Zu Hause hatte ich mein Zimmer, konnte ich mich zurückziehen. Ich bin in Kirchen gegangen, im Kloster hatte ich immer, da gab es Hauskapelle, das war kein Problem. Und dann, je nachdem, als die Kinder in die Familie kamen, das war immer mit jedem Kind, war das sozusagen etwas anders. Ja? Musste man sich umstellen. Einmal war das ein Sessel im Wohnzimmer, dann war ich irgendwann in der Küche, dann war ich im Gartenhäuschen, hatte ich mir ein Sessel hingestellt und dort hatte ich meinen Rückzugsort. Sogar auf dem Dachboden hatte ich ein halbes Jahr oder länger auch einen Ort gehabt, damit ich ein bisschen Ruhe habe. Zu Hause war das nicht möglich, weil wenn 3 Kinder da unterwegs sind und ständig Action. Finde deinen Ort der Ruhe. Das wäre interessant. Wo hast du deinen Ort der Ruhe? Einer sagt, okay, ich bin alleine. Ich habe überall meinen Ort der Ruhe. Nicht unbedingt. Finde einen Ort, wo du selber sagst, das ist mein Ort der Ruhe jetzt für die nächste Zeit. Von mir aus kann das auch die Küche sein. Aber auch woanders. Es ist nicht schlecht, das Tapeten zu wechseln. Dann kommt so eine neue Belebung, Erfrischung. Vielleicht stellt man sich da eine Kerze. Die es mögen, können Weihrauch dann haben. Oder ein Kreuz. die Bibel hinlegen oder einen Ausblick aus dem Fenster. Das spielt alles eine Rolle. Da kann mir einer erzählen, was er möchte. Wenn man im Gefängnis sitzt, hat man auch einen Ort der Ruhe. Aber ob man das so genießen kann, weiß ich nicht. Ja? Abschalten, neue Kraft sammeln. Wo sind eure Zeiten der Ruhe und wo sind eure Orten der Ruhe? Das müsst ihr euch selber fragen. Wir können und sollen in der Gemeinde auch eine Kultur dafür schaffen. Orte der Ruhe. Wir machen bei uns in der Gemeinde immer wieder so Sachen, die uns inspirieren sollen. Ob das eine Gemeindewerkstatt oder ein Forum zum Thema Gottesdienst, zum Thema Gemeinschaft. Neulich hatten wir einen Fasten- und Gebetstag von 10 bis 17 Uhr. Und da waren verschiedene thematische Orte. Wir haben einen Ruheraum extra hingestellt und dekoriert. Da durften wir einfach Ruhe haben, Stille, auf Gott hören. Es hat auch in der Mittagspause einen Gebetsspaziergang gegeben. Jeder hat so einen Stadtplan gekriegt, da in dem Karree, wo unsere Gemeinde ist. Und alle wichtigen Sachen wurden da markiert. Da ist eine Schule, ein Hotel, Seniorenheim, noch ein Seniorenheim und noch ein Seniorenheim, weil da gerade Seniorenheime sind in der Gegend oder Seniorenresidenzen, wie das heute heißt. Einfach beten und stehen und fragen in Stille, was sagt mir Gott damit? Einer der Ergebnisse war, dass mehreren ist das eingefallen, sie wünschen sich auch dauerhaft einen Raum der Ruhe in der Gemeinde. Haben wir gedacht, ja, Mensch, das ist schön, aber was für ein Raum, die sind alle belegt jetzt, ja. Und da kamen wir auf die Idee, das Büro unseres Hausmeisters. Wir wollten ihm nichts Böses. Er hat eine große Wohnung. Er kann doch sein Büro in seine Wohnung verlegen und wir machen dort einen Raum der Ruhe. Und da überlegt, wer spricht ihn an? Und Gemeindeleiter, klar. Der Hausmeister hat gesagt, natürlich, mache ich. Okay, da haben wir uns geeinigt, bis Ende des Jahres wird er seine Sachen dort von dort nach da bringen. Und ab Anfang Januar hat sich schon ein Team gebildet, die werden einen Raum der Ruhe gestalten. Und das wird offen sein. Man kann auch in der Woche kommen. Und wir sind auch offen, was man da für Gegenstände braucht. Kniebank, was auch immer. Und wir probieren was aus. Und wenn etwas ist, was die meisten stört, dann wird das einfach ins Feuer geworfen. Nein, wird es geräumt. Wir werden sehen. Also ich bin schon gespannt, was da kommt. Also wir brauchen in unseren Gemeinden auch eine Kultur der Stille und der Ruhe. Wie können wir das oder womit können wir das unterstützen? Es wird immer welche geben, die keine Ruhe wollen, auch wenn man über Ruhe spricht. Sie wollen keine Stille. Und ich denke, bevor wir sie bekehren, das müssen wir gar nicht tun, bieten wir einfach das an. Jeder von uns ist aufgefordert, eine Balance zu finden zwischen Arbeit, Aktivität und Ruhe, damit man zur Stille findet. Ich kann Stille haben, wenn ich die Ruhe aktiv suche, dass ich es will. Das ist kein Automatismus. Einer wird Christ und er wird auch Ruhe finden gleich. Nein, kommt zu mir, die ihr geplagt seid und müde und so weiter. Also einer muss sich auf den Weg machen. So ist es. Einer muss das wollen, bei Jesus einfach abladen. Sich zu seinen Füßen zu setzen, sich hinzuwerfen vor seine Füße und sagen, ich bin hier, ein Häufchen Elend. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Und ich bin kein Prophet, aber ich vermute, Jesus hat nicht alleine gerudert. Die haben auch mitgeholfen, weil sie wollten das nämlich zum Ort der Ruhe. Das war auch aktiv. Jesus zeigte den Jüngern, wie man Stille entdeckt. Er ist selber manchmal sich zurückgezogen auf einen Berg. Hier fahren sie mit dem Boot. Und er hat ihnen gezeigt, wie man Aufforderungen, wie man Aufgaben, wie man Berufungen vielleicht hinter sich lassen muss, um Ruhe zu haben. Dass man auch in einer Berufung Ruhe haben muss und Stille, eine Auszeit vielleicht. Vielleicht jemand als Mitarbeiter, dass er nicht das Gefühl bekommt, irgendwann, ich habe hier lebenslänglich in der Gemeinde bekommen, als Kindergottesdienstmitarbeiter oder als Kaffeekocher oder wer auch immer, sondern eine Auszeit, zur Ruhe kommen, dass man da vielleicht eine Bestätigung bekommt, vielleicht eine neue Einstellung dazu. Von Jesus lernen, diese Stille zu entdecken. Einer hat mich einmal gefragt, ein Kind hat mich gefragt, wann hat Jesus eigentlich Urlaub gemacht? Wer weiß, wer von euch weiß das? Ja, das war aber einmal am Anfang, ja. Das war ein Bonus für ihn erstmal. Bevor er anfängt, musste er erstmal Ruhe haben. Das ist aber, der war ein Tischler, hallo. Also, ja, also meine Theorie ist, er hat mindestens 3 Wochen Urlaub im Jahr gehabt. Und zwar beim Passafest, bei Wochenfest und Laubenhüttenfest. Da ging er nach Jerusalem und hat dort mit seinem Volk auch gefeiert, hat sich Zeit genommen für die ganzen Feierlichkeiten, für die religiösen Zeremonien dort. Er hat sich dem hingegeben, er hat sich mittragen lassen. Das ist auch so, wenn wir zum Gottesdienst kommen und oder zu einem Gebetsabend, Lobpreisabend, da springen wir nur auf die Welle des Gebetes oder des Gesangs. Und wir surfen da so ein bisschen. Wir müssen uns da keine große Mühe geben, okay? Man muss diesen Wind auch nutzen. Dazu sind die anderen auch da oder ich bin für die anderen da, damit sie auch mal mit surfen dürfen, gerade wenn sie so fertig sind und so. Und sie haben nicht mal die Kraft, den Mund aufzumachen. Kann man auch. Es ist zwar keine Stille, aber das ist so, wie Jesus es gemacht hat, seine Urlaubszeit, dass er dort einfach mitgeschwommen ist. Er hat sich von der Menge einfach, der hat die Beine wahrscheinlich hochgehoben, hat sich tragen lassen bis zum Tempel. Ja. Er liebte es, mit Menschen zusammen zu sein, aber er liebte auch Stille. Und er hat sich auch dafür bewusst entschieden. Er wollte das offensichtlich. Also aufbrechen aus dem Alltagstrott und anfangen aufzutanken bei Jesus. Kann einer sagen, okay, aber ich täte es gerne. Ich habe aber keine Zeit. Das kann jeder sagen. Ich würde sagen, das ist nicht mehr und nicht weniger als eine billige Ausrede. Die Zeit muss man sich nehmen. Das ist genauso wie mit Gymnastik. Ja? Eine klagt, dass sie Rückenschmerzen hat. Und ich sage, jeden Tag 5 Minuten. Jeden Tag 5 Minuten Gymnastik. Und du wirst sehen, dass es dir gut geht. Aber wenn einer nicht will, und dann geht er wieder ins Krankenhaus, vielleicht wird operiert, oder er geht zum Physiotherapeuten, na und? Er macht 5 oder 6 Mal, ist auf einem Rezept drauf. Und hinterher, wenn er nichts macht, kommt das Gleiche wieder. Also das ist eine Entscheidung. Aufbrechen, sich entscheiden. Was heißt das? Schalte deinen Fernseher aus, wenn du Stille haben möchtest. Also Krimi und Stille gleichzeitig ist schlecht. Schalte dein Smartphone aus. Macht es lautlos. Und alles andere, was so Geräusche macht. Und halte dich ihm einfach hin. Ganz konkret. Und höre vielleicht ruhige Musik, um dich einzustimmen. Vielleicht ein ruhiges Lied. Manchmal brauchen wir Einstimmung. Das wissen wir. Viele Sachen brauchen wir Einstimmung. Mache vielleicht ein paar Atemübungen. Bewusst. Ein- und ausatmen. Das ist auch übrigens auch eine Möglichkeit des Betens. Atemgebet. Ich atme aus, ganz lange, wie lange es geht, dass nichts drin bleibt fast. Und zwar alles, was mich belastet. Das Ganze, die schlechte Luft, sage ich mal so. Ausatmen und wieder einatmen. Neue Kraft. Aus und ein. Und das macht man das 10 Mal bewusst. Das ist ganz gut. Vom Spazierengehen habe ich schon gesprochen, das kann man auch bewusst machen. dass man ganz genau und bewusst zuhört. Aha, den Vogel habe ich noch nie gehört. Ich meine nicht den Nachbar, sondern echten Vogel. Und die Pflanze oder diesen Baum habe ich noch nie wahrgenommen. Bewusst spazieren gehen, ohne an Arbeit oder was zu denken. Nehme Nahrung bewusst zu dir. Esse so, man kann auch ohne Zeitung, wirklich, ohne Zeitung oder Zeitschrift, ohne Smartphone, ohne Musik essen. Und einfach genießen. Das ist jetzt Tomate. Okay? Man kann es unterscheiden, sogar in einem Gericht, die einzelnen Bestandteile, wenn man es bewusst macht, kann man es dankbar tun. Ob ihr, was hat Paulus gesagt, dass wir immer beten sollen, in Verbindung mit Gott bleiben sollen, ob wir, wie war das nochmal, ob wir, bitte? Danket Gott, ob wir aktiv sind, ob wir arbeiten, ob wir essen, ruhig sind und stille, das sollen wir einfach vor Gott tun. Jetzt fällt mir die Bibelstelle nicht ein, ich stehe auf dem Schlauch, aber ist nicht schlimm. Ich verstehe, was ich jetzt meine. Wir brauchen manchmal Zeiten solcher Stille, ich würde das sagen sogar Einkehr. Wenn man sich so in Urlaub einen Tag nimmt und alles bewusst macht. Manche Dinge, die man im Alltag immer hat, hat man nicht. Ich will keine Zeitung lesen. Ich höre keine Nachrichten. Kein Smartphone. Und ich gehe aber bewusst spazieren. Ich gehe baden, wenn man am Meer ist, ins Meer. Ich esse bewusst. Ich liege in der Sonne und lasse mich so richtig bearbeiten. Vorher eincremen, bitte. Und sage so, ich lasse mich bescheinen und da, so ist die Liebe Gottes. Liebe Gottes umfängt mich. Und das ist so wohltuend. Oder wenn ich schwimme. Ich habe jahrelang so geschwommen, einmal in der Woche bin ich schwimmen gegangen, da kann man auch Stille erfahren. Da bin ich immer geschwommen und so wie in Stille habe ich mich ganz bewusst, da bin ich immer ein- und aufgetaucht. Und dann habe ich damit auch andere Gebete, auch Fürbitte verbunden. Diese Runde schwimme ich für Bruder so und so, der jetzt krank ist. Ja? Und diese für Gemeindeleiter, diese Runde. Und für den Kassierer eine ganz schnelle Runde. Und so. Man kann auch so Sachen bewusst und willentlich machen. Das kann Stille sein, das kann mit einem Zweck auch verbunden sein. Gebets- und Fastentage habe ich schon vorher erwähnt und Raum der Stille. Ja, Stille, dass ich diese Stille als Geschenk mit anderen teile. Wenn wir in der Stille sind, wenn wir Kraft auftanken von Gott, dann haben wir jetzt viel mehr als vorher. Und es wäre eigentlich sehr geizig, wenn wir das nur für uns behalten würden. Manchmal bekommen wir in der Stille Eingebungen, Gedanken. Gott bestätigt uns irgendwas. Und manchmal ist uns Gottes Liebe viel bewusster oder sein Erbarmen. Und wir sind Gott begegnet. Wir haben es genossen. Das sind Eindrücke. Wir haben neue Kraft geschöpft. Dann können wir das mit anderen teilen. Wir können was abgeben. Auf einmal merken wir, dass das, was wir tun, was wir sagen, aus einer anderen Motivation kommt. Dass dahinter so Power ist, Kraft. Vielleicht mehr Begeisterung, mehr als vorher. Dazu ist auch die Stille da. Wir haben vorher gestern Abend darüber gesprochen, Begeisterung. Begeisterung, woher kommt das? Das kommt auch aus der Stille, die Begeisterung. Das ist nichts Gemachtes, das ist etwas Geschenktes. Und das bekommen wir auch in der Stille. Das ist so wie mit Pfeil und Bogen. Seht ihr dort, ja? Das ist ein Mädchen. Und bei einem Zeltlager, ich habe früher jahrelang jedes Jahr ein Zeltlager für Kinder organisiert, unter anderem haben wir auch, als es Indianerlager war, auch Pfeile gebastelt und auch also Schafübungen gemacht. Bei einer Pastorenstudientagung hatten wir sogar einen Pastor gehabt, der hat so einen professionellen Bogen mitgebracht mit Pfeilen. Und er sagte uns, wenn man den Bogen 15 cm, also die Seite, Sehne, genau, 15 cm nach hinten zieht, mit dem Pfeil zusammen natürlich, dann bedeutet das, dass der Pfeil 15 Meter lang fliegt. Das war mit dem Bogen, den er hatte. Das ist bei jedem Bogen etwas anderes, kommt auf die Spannung an und so weiter und so fort. Je weiter wir das nach hinten ziehen, umso weiter fliegt es dann. Und er hat das so erklärt. 15 Minuten Stille bei Gott gibt uns eine vielfache Kraft, Energie, Motivation oder Begeisterung. Und da ist was dran. Das ist die Kraftquelle. Wer weiß noch, wie lautet die Jahreslosung von diesem Jahr? Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Ganz genau. Da ist die Quelle, in der Stille. Und wenn die still werden, dann können wir einfach schöpfen von diesem Wasser. Wir kriegen umsonst. Unser Durst wird gestillt und wir bekommen Energie, so wie das ist in unserem Körper ist. Ich trinke jeden Morgen nach dem Aufstehen so erstmal 0,5 Liter lauwarmes Wasser. Damit meine Zellen, dass alles versorgt ist. Das ist viel besser als Kaffee gleich nach dem Aufstehen und gesünder nebenbei. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir genug trinken. Und die älteren Geschwister unter uns, die haben einen Hang dazu, dass sie zu wenig trinken. Hallo, ist was passiert? Jetzt diskutieren alle, wie viel sie trinken. Ja? Also, ich sage euch, immer wieder zwischendurch trinken. Das ist ganz, ganz wichtig. Zur Quelle gehen und auch umsonst trinken, okay? Dann bekommen wir auch diese Energie, die wir brauchen, wir tanken richtig auf. Damals gingen die Jünger auf einen einsamen Ort. Und hinterher sind sie zu einer Veranstaltung gegangen mit 5000 Menschen. Die müssten die ganze Party schmeißen. Und das haben sie auch geschafft. Die haben auch zu vielen anderen Dingen Kraft bekommen. Aus dieser Stille heraus. Ein Ruhepol ist hier gefragt. Aus der Stille für andere da sein. Nur aus dieser Stille können wir für andere da sein. Und das gilt für uns alle. Das gilt für den Pastor, für die Gemeindeleitung, das gilt für jeden von uns. Und ich würde mir wünschen, dass Stille in den Gemeinden unseres Couleurs nicht etwas wie Außenseite ist, die etwas schräg durch das Leben gehen, sondern eine Normalität. Und dass wir das unterstützen. Ja, es wäre noch viel mehr vielleicht dazu zu sagen, aber das verkneife ich mir jetzt. Ich gucke kurz auf die Uhr. Wie lange habe ich eure Zeit durchstrapaziert? Sieht schlecht aus, ja? Okay. Ja, ja. Da will ich noch ein Bild sagen. Das zeige ich immer. Das hat eine während meiner Predigt gekritzelt. Ich habe einmal gepredigt und ging es auch um die Stille und der hat das gemalt. Das ist ein Mann, der fliegt mit dem Bohrer rum und er sagt, das ist ein Heimwerker-Christentum. Eine Empfehlung wäre, erst beten, dann bohren. Okay? Erst beten, dann bohren, denn sonst kann was schief gehen. Okay, ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht und dazu will ich überhaupt nicht viel erklären. Kannst du das nicht gerade geben? Manchmal können uns auch Gegenstände helfen, ohne dass wir sie heilig sprechen. Ich habe da ein Kreuz gegeben. Das Kreuz nehme ich sehr oft, wenn ich zu kranken Menschen gehe oder Menschen, die im Sterben liegen. Das ist ein Kreuz ohne Kanten. Das eine, das Ich schenke sogar manchmal so ein Kreuz jemanden. Oder wir haben eine Blinde gehabt in der Gemeinde, junge Frau. Da habe ich dieses Kreuz ihr gegeben und ich habe gesagt, halte dich fest immer an diesem Kreuz. Denk an Jesus. Und immer wenn sie, erzählten mir ihre Eltern, immer wenn sie unruhig wurde, hat sie mir das Kreuz in die Hand genommen und so ein bisschen bewegt und dann hat sie das beruhigt. Oder ich habe da, auch, das war keine Seife, sondern das war Holz, so wie Seife geschliffen, mit einem Bibelspruch. Auch das halten und zwar manchmal so lange halten, bis es warm wird. Und das beruhigt. Das beruhigt auch, ja. Ich habe dort auch ein Büchlein gegeben mit Perlen. Das ist kein Rosenkranz, nein. Das hat ein protestantischer Bischof sich ausgedacht. Man nennt das Perlen des Lebens oder Glaubensperlen. Und das sind so verschiedene Gedanken zu jeder Perle, der man eine Bedeutung gegeben hat. Das hat so eine beruhigende Wirkung. Das ist so ähnlich wie die Moslems, die gehen mit diesen Perlen. Aber die sind immer schwarz, nicht die Moslems, sondern die Perlen. Ja? Und bei die, da gibt es eine Perle der Stille. Man nimmt diese eine Perle, die ist klein und grau, und versucht stille zu werden. Und das ist eine große goldene Perle Gottes. Gold, das ist die Farbe der Herrlichkeit, auch in der Bibel. Und da denkt man an Gott, dass es der Allmächtige, der thronende Gott ist. Und man, er hat alles geschaffen. Ich bin ein Teil von der Schöpfung. Das ist eine Perle der Wüste. Ich kann das alles nicht erzählen, müsste den ganzen Vortrag davon halten. Ich will damit nur eins sagen, es gibt Hilfen. Wenn wir Schwierigkeiten haben, die Stille auszuhalten, dann kann man sich etwas zu Hilfe nehmen und sich da ein bisschen einüben. Das sind, so wie bei den Perlen, zu jeder Perle eine kleine Betrachtung kann man lesen, gibt es schöne Büchleinen dazu und das ist wunderbar. Oder es gibt eine Meditation zum Psalm 1. Da ist die Rede von einem Baum. Er ist am Wasserbecher. Und was ist mit dem Baum? Geht es ihm gut? Ja, weil seine Blätter welken nicht und, und er bringt Früchte zu seiner Zeit. So, genau, dass man sich vor Gott stellt wie ein Baum. Hände vielleicht hoch. Ich bin wie ein Baum, der an Wasserbäche gepflanzt ist. Und da kann man sich auch vorstellen, dass ich bin ein Baum. Ich bin verwurzelt in Gott. Ich habe einen festen Stamm. Und es kommt Wind und bewegt sich alles. Probleme, wie auch immer. Aber ich bin fest verwurzelt in Gott. Ich kriege Saft richtig. Von unten durch die Wurzel und von oben, weil der Regen der Gnade Gottes auch kommt. Es hört sich vielleicht bei euch das krass an, aber es ist eine absolut schöne und bereichernde Übung. Gibt es viele davon. Ich möchte euch einfach nur ermutigen, Leute, probiert was aus, was Neues. Denn das belebt unser Gebetsleben und das brauchen wir. Kann sein, dass einer sagt, da habe ich schon keine Lust mehr drauf, akzeptiere ich. Aber wer diese Lust verspürt oder sagen wir, sich hat inspirieren lassen, versucht was.